Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Michael Köhler lädt Sie heute zu drei Büchern von drei Frauen ein. Ein Roman über eine Bibliothekarin, die ein genialer Life-Coach ist. Ein Handbuch über den römischen Dichter Ovid und ein Bericht über die Geschichte eines Schlaganfalls, der das Leben verändert. Zuerst eine amerikanische Autorin, Jenny Offill. Ihr zweiter auf Deutsch erschienener Roman heißt Wetter. Und ihre Heldin ist Bibliothekarin. Sie ordnet Bücher und Leben. Das ihres Bruders, ihres Ehemanns, des Sohns und sie beantwortet Podcasts, die etwa Hölle und Hochwasser heißen. Am Beginn des Buchs aber steht eine Widmung aus der Geschichte der Puritaner.
Notes from a town meeting in Milford, Connecticut, 1640.
Notizen von einer Versammlung in Milford, Connecticut, 1640. Beschlossen, dass die Erde dem Herrn gehört, samt all ihrer Fülle. Beschlossen, dass die Erde den Heiligen gegeben wurde. Beschlossen, dass wir die Heiligen sind.
Ist das Cli-Fi, Climate Fiction? Ja, wenn es darum geht, dass Menschen auf einer Welt zusammenleben. Bibliothekarin Lizzie managt ihre Familie, den Job und das Leben, trotz Waldbränden und Hochwasser. Und zum Lachen ist das auch noch. Hören Sie Christian Metz über Wetter.
Man kann der Literatur allerhand Ahnungslosigkeiten vorwerfen, aber vom Wetter versteht sie wirklich was. Zeus, Blitz und Donner, Boccaccios pestbrütende Sommerhitze oder Shakespeares Sturm sind literarische Bestimmungen der Wetter- und der gesellschaftlichen Stimmungslage. Jetzt hat die New Yorker Erfolgsautorin Jenny Offill dieses literaturatmosphärische Wissen in ihrem Roman Wetter aktualisiert. Ihr gegenwartsdiagnostisches Notat basiert auf einem unter anderem verhaltensbiologisch wie naturwissenschaftlich geschulten Blick.
Man hat Würmer aus der Kanalisation untersucht und festgestellt, dass sie hohe Konzentrationen von Paxil und Prozac enthielten. Wenn Vögel diese Würmer fraßen, flogen sie nicht weit, bauten komplizierte Nester, wirkten aber desinteressiert daran, sich zu paaren.
Der Wurm isst, was er frisst. Auch der Vogel nistet speisegetreu. Da sich aber die Wirkungen von menschlichen Antidepressiva über die Nahrungskette bis zu den Vögeln übertragen, lässt sich am Verhalten der Letzteren der Status quo der US-Gesellschaft ablesen. Aus dem Traumreich höchster Mobilität ist längst das Land der Zuhausegebliebenen geworden, die ihr Eigenheim unablässig aus- und umbauen. Die Fortpflanzungsrate sinkt bei gesteigerter Nestpflege. So empirisch informiert, analytisch klug, verspielt und gewitzt erzählt Wetter. Und zwar auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Zum Beispiel das liebestheoretische Sprichwort »Gleich und gleich gesellt sich gern« trägt im Roman seinen Fachterminus »assertative Paarung«. Ist es schlimm, wenn ähnliche Partner sich passgenau finden?
Das Problem dabei, sagte sie, sei, dass es einem völlig vernünftig vorkommt, wenn man es tut. Als würde ein Schlüssel in ein Schloss passen und die Tür öffnen. Die Frage sei aber, ist das wirklich das Zimmer, in dem man sein Leben verbringen will?
Der passende Schlüssel mag schnell zur Hand sein. Doch lebenswert wäre es, sich andere Räume zu eröffnen. In solchen Wendungen steckt der Clou zu Offills Erzählen. Als ginge es darum, sich ständig neue Räume zu erschließen, reiht der Roman ein Denkbild an das andere. Er verzichtet auf eine durchgehende Handlung, sondern setzt sich lieber aus lauter einzelnen Splittern zusammen, aus Glimpses, die sich Eindruck für Eindruck zu einer Chronologie des Alltags fügen. So entsteht die Beschreibung dessen, was atmosphärisch in der Luft liegt, gemeinhin aber unbemerkt bleibt. An einer Stelle ist dieses Verfahren sehr schön beschrieben, als es heißt:
Manche Sachen liegen einfach in der Luft und fliegen herum, sagt sie. Und ich denke an Blätter, etwas, was sich füllt und sich unbemerkt ansammelt.
Was einfach in der Luft liegt, ansammeln. Das ist eine Selbstbeschreibung des Romans, denn selbstverständlich darf man bei den Blättern, die sich füllen, an die Seiten von Offills Buch denken. Ohne dabei allerdings zu vergessen, dass dieser Roman zwar federleicht erzählt wirkt, die Arbeit mit diskrepanten Textschnipseln aber höchst anspruchsvoll ist. Hauptfigur und Erzählerin dieses außergewöhnlichen Erzählprojekts in Personalunion ist Lizzie, eine New Yorker Bibliothekarin. Sie gewinnt sehr schnell Kontur durch ihre Beobachtung und durch ihre eigene, von Melanie Waltz wunderbar lakonisch ins Deutsche übertragene Sprache. In ihrem Leben indes läuft sie Gefahr, im Unscheinbaren zu verschwimmen, da sie sich ausschließlich durch ihre Beziehung zu ihrem Sohn Elia, ihrem Mann Ben und ihrem Bruder Henry, einem Ex-Junkie, definiert. Lissy organisiert die Welt dieser drei Männer voller Umsicht, aber auch mit einer erschreckenden Tendenz zur Selbstpreisgabe. Schwer zu beurteilen, inwiefern sie in diesen Beziehungsverstrickungen Täterin oder Opfer ist. Zumal alle anderen Figuren in diesem Eheroman konsequent nur durch Lissys Perspektive geschildert werden. Ohnmächtig wirkt sie keineswegs, aber im Leser wächst doch der Wunsch, ein beziehungsreinigendes Gewitter möge aufziehen. Das Wetter lässt sich nicht beeinflussen, das Klima hingegen schon. Die Grundfrage dieses Romans lautet: Wie verhalten wir uns täglich, wenn wir wissen, dass die Klimakrise das Leben unserer Nachkommen bedroht? Achten wir weiter auf das Wetter? Gehen wir ungebrochen unseren Gewohnheiten nach? Oder gelingt uns der Wechsel zu einer langfristigen Perspektive? Lissys ehemalige Dozentin Silvia bringt diesen Konflikt auf den Punkt.
Angenommen, Sie gehen mit Freunden zum Picknick in einen Park. Das ist natürlich moralisch völlig neutral. Aber wenn Sie zusehen, wie Kinder im See ertrinken und weiter essen und plaudern, sind Sie zu Ungeheuern geworden.
Wie ein Ungeheuer kommt sich Lissy inmitten ihrer Freuden und Sorgen vor. Scheint es ihr doch, als würde sie mit ihrem ausbalancierten Lebensstil das Ertrinken der Kinder hinnehmen. Aus diesem Unbehagen wächst sich der Eheroman zum apokalyptischen Szenario aus. Zunächst beginnt Lissy nur ein paar einzelne Gegenstände zu horten. Dann erkundigt sie sich nach Maßnahmen, die ihrer Familie im Katastrophenfall nützlich sein könnten. Am Ende schlittert sie in die vielfältige Prepper-Szene hinein, die ihrerseits eine nicht zu verachtende Schnittmenge zu rechtem Gedankengut aufweist. Diesem Abgrund neigt sich die so federleichte Erzählung zu. Aus dem Wunsch nach Selbstermächtigung entwächst die Sehnsucht nach einem Umsturz, mit dem vermeintlich die Welt zu retten sei. Mit Orwells Roman verspricht das Wetter dieses literarischen Frühlings zwar nicht durchgehend sonnig, aber doch faszinierend zu werden.
Sagt Christian Metz über Wetter, ein Roman der amerikanischen Autorin Jenny Orwell. Piper Verlag München, 224 Seiten, kosten 20 Euro. Und Bibliothekarin Lissy würde garantiert folgendes Buch anschaffen, weil es zu den wenigen deutschsprachigen Handbüchern über den lateinischen Klassiker Ovid zählt, in dem auch noch die jüngere Forschergeneration zu Wort kommt und ganz textnah gearbeitet hat. Über Jupiter und Europa, da heißt es am Ende des zweiten Buchs von Ovids Metamorphosen:
Es wagte die Königstochter sogar, ohne zu wissen, auf wem sie ritt, sich auf den Rücken des Stieres zu setzen. Da strebt der Gott allmählich vom Festland und dem trockenen Strand hinweg und setzt seine Füße trügerisch ein wenig ins Wasser. Dann entfernt er sich weiter und trägt seine Beute mitten über die Meeresfläche. Sie ängstigt sich und blickt, die Entführte, zum Strand zurück, den sie verlassen hat. Mit der rechten hält sie ein Horn fest, die andere Hand ruht auf dem Rücken. Das flatternde Kleid bauscht sich im Winde.
Poesie von Ovid. Aber nicht nur für Altphilologen will dieses Ovid-Handbuch sein, das über Liebeselegie, Exildichtung, Leben, Werk und Wirkung zahlreiche Aufsätze bietet. Die Latinistin und Herausgeberin Melanie Möller lehrt in Berlin und sie habe ich gefragt, warum nicht Horaz oder Vergil, sondern ein Ovid-Handbuch?
Ja, ich könnte jetzt ganz emphatisch sagen, weil Ovid von allen der Beste, der Interessanteste ist. Naja, Ovid vereint von all den Dichtern, die Sie gerade genannt haben, doch alles in sich, indem er die Gedankenspiele, die Themen aufgreift, die Gattungen auch, die Formen, Epos, Elegie, die meisten jedenfalls, und dann vollendet. Ovid inszeniert sich auch gerne als Vollender der augusteischen Klassik, als den Schlusspunkt. Und er liegt nicht ganz falsch damit, dass er also von allen etwas hat und aus allen etwas Neues, anderes gemacht hat, etwas Eigenes.
Wir kommen gleich noch zu seiner besonderen Rolle. Jetzt haben Sie kein Lexikon vorgelegt, sondern ein Handbuch, sehr umfangreich, mit, ich habe es nicht durchgezählt, aber bestimmt 70, 80, wenn nicht sogar 90 Essays zu Themen, überblicksartig. Das heißt, Sie widmen sich ganzen Themenblöcken, also Mythologie, Anthropologie, Erotik und so weiter.
Ja, es gibt ja einige Handbücher und Lexika auch zu Ovid, eher in anderen Sprachen, also im englischsprachigen Bereich. Vor allen Dingen im Deutschen gibt es da wenig, ein paar ältere Exemplare. Uns hat jetzt gereizt und mich besonders als Herausgeberin, das vom Text her anzugehen. Also nicht so viel Spekulatives über Ovid zu erzählen, sein Leben, seine Verbannung durch Augustus, seine Frauenbilder, alles interessante Themen, die gerade im Fokus stehen. Aber was steht in den Texten? Das ist das Einzige, was uns interessieren kann. Und deswegen haben wir auch alles fast ausschließlich Lektüren gewählt. Ja, Lektürezugänge zu den großen Themenkomplexen, Mythologie und so weiter, wie Sie sie gerade genannt haben. Und dann eben auch zur Rezeption natürlich. Komplettiert wird das Ganze schon auch durch Nachschlagetexte zur Metrik, zu den historischen Hintergründen. Das erwarten Leserinnen und Leser ja auch. Mhm. Aber der Schwerpunkt liegt auf dem Zugang zu diesem Ausnahmedichter über seine Texte, durch Miniaturlektüren und Interpretation, Beispielen. Natürlich nicht erschöpfend. Ja. 250 Metamorphosen gehen da nicht rein, aber doch eine ganze Menge Beispiele haben wir auch.
Würden Sie zustimmen, wenn man sagt, die letzten 10 Jahre hat er im Exil zugebracht am Schwarzen Meer, weil Augustus ihn, der eher ein bisschen prüde gestimmt war, das doch ein bisschen zu pikant fand, was er da wohl so gedichtet hat. Die Gründe sind nicht ganz genau bekannt. Heute würde man sagen, im Donaudelta hat er seine letzten Lebensjahre zugebracht am Schwarzen Meer. Frau Müller, ein Exilschriftsteller?
Ja, zumindest stellt er sich so dar in seinen Texten. Donaudelta klingt vielleicht auch romantischer, als es dann war. Ovid stellt das so dar, als sei es ihm da doch eher schlecht gegangen. Ganz so kann es nicht gewesen sein. Ich würde sagen, dass er ein Exilschriftsteller ist. Augustus, ja, war moralisch etwas engstirnig und das wurde auch schlimmer. Gemessen an den heutigen Zuständen würde man ihn aber als relativ entspannt bezeichnen. Da hat er Ovid doch relativ lange werkeln lassen, obwohl er spannend schlimme Dinge über Frauen, über Geschlechtsumwandlung, Geschlechtszugehörigkeiten, politisch Unkorrektes noch und nöcher geboten hat. Ja, hat er ihn relativ lange werkeln lassen. Aber irgendwann wurde es ihm offenbar zu viel und er hat sich dieses etwas lästigen Großkünstlers, der ihm auch so ein bisschen die Macht im Politischen streitig machte, über die Kunst, hat er sich also dessen entledigt.
Für Barock und Romantik ein ganz wichtiger Dichter. Ein Satz von Ihnen, den Sie verschiedentlich variieren, geht ungefähr so: Die Lektüre lateinischer Texte sei deshalb so geeignet, weil man in ihnen auch den genetischen Code der europäischen Kultur begreifen lerne. Warum ist Ovid in Ihren Augen eine Schlüsselfigur des alten und neuen Europas?
Ja, mit der Europafrage macht man sich natürlich schnell angreifbar und das auch zu Recht. Aber es wird doch immer wieder versucht, gemeinsame kulturelle Konstanten zu finden. Und allein dieser Kampf, diese Suche nach Konstanten, die Suche führt und gipfelt in Ovid. Denn wie Sie schon gesagt haben, er taucht überall auf. Und er zeigt im Grunde auch in seinen Werken die Gebrochenheit jedweden europäischen harmonistischen Gedankens. Ja, schon mit der Königstochter Europa, die dann verloren ging und eigentlich recht diffus zwischen Asien und Europa in unserer heutigen Wahrnehmung herumirrte. Also da zeigt sich eigentlich schon die ganze Abgründigkeit. Jedes Mal, wenn man über Europa nachdenkt und etwas sucht, gerät man an diesen Abgrund. Und deswegen scheint mir Ovid so ein besonderer Dichter und Fluchtpunkt dafür zu sein, darüber nachzudenken.
Irgendwie passt er auch in unsere Zeit der Identitätsdebatten und der Diversität, weil er nämlich vor so Themen wie Androgynität gar nicht zurückgeschreckt hat, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ja fast eine Feier des Androgynen, des Vielfältigen, des Unberechenbaren. Würden Sie zustimmen?
Absolut, ja. Das ist eine Feier, das fängt ja schon mit der Gattung an und es geht ja natürlich wirklich auch um biologische Geschlechter. Das ist eine Feier der Übergänge, der Grenzenlosigkeit. Natürlich werden sie auch in ihren Kontexten kritisch gesehen, aber dass das in der Kunst derart zelebriert wird, zeigt schon, wie wichtig es ist und dass es um die Grenzenlosigkeit und um den Wandel geht. Der Wandel ist das Thema des Menschen, der Kunst, der Literatur in jeder Hinsicht und insofern müsste der als Manifest in jede politische Debatte jetzt eingebracht werden, wenn man das ernst nehme. Ja.
Sagt Melanie Müller. Sie ist die Herausgeberin des Ovid-Handbuchs im Metzler Verlag, Stuttgart. 516 Seiten, 99,99 Euro. Martin Schulze, er war ein bekannter Fernsehjournalist, der den Bericht aus Bonn moderierte, ARD-Chefredakteur war, das Brüsseler Europastudio leitete. 2004 erlitt er einen Schlaganfall. Gehen, sprechen, lesen, schreiben war fortan unmöglich. Seine Ehefrau, die Journalistin und Autorin Gabriele von Arnim, hat ein Buch über 10 Jahre Pflege, Zuwendung, Abneigung, Ehe, Krankheit, Aufopferung und Zerstörung geschrieben. Shirin Sochi-Travalla hat dieses Buch gelesen, das den Titel trägt: Das Leben ist ein vorübergehender Zustand.
Am Morgen sagt sie ihm, dass sie sich trennen wolle. Am Abend liegt er nach einem Schlaganfall in der Charité. Und sie wird es sein, die ihn 10 Jahre lang hegt und pflegt. Gabriele von Arnim resümiert 7 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, des Fernsehjournalisten Martin Schulze, ihr gemeinsames Leben im Ausnahmezustand. Ein Tod auf Raten, ein langsames Sterben. Eine Freundin hat ihr geraten, davon zu erzählen. Sie hat es getan. Heraus kommt ein Buch von atemberaubender Kraft und Klarheit.
Ich werde keine Idylle malen. Es war nicht idyllisch. Er war nicht das Schaf und ich nicht die liebliche Hirtin. Er hat gewütet. Ich habe gefaucht. Er konnte mich so kränken wie sonst niemand, fast bis zum Ende. Es gab Zornattacken gegen mich und gegen seinen Zustand.
Gabriele von Arnims Ehrlichkeit ist eine Wohltat, die auch schon mal wehtut. Das Leben selbst kommt zur Sprache. Dabei erweist sie sich als wenig zimperlich. Sie sagt, wie es war. Das Schreiben nutzt sie, um Distanz zu gewinnen, sich einen Überblick zu verschaffen. Mal greift sie zur Ich-Form, dann wieder zur Sie-Perspektive. Sie stöbert in ihren Tagebuchaufzeichnungen aus jenen Jahren und integriert Briefe an eine Freundin. Den Hauptteil machen Gedanken, Alltagsbeschreibungen, Analysen, Reflexionen, Lebensweisheiten und intimste Befürchtungen aus. Alles Dinge, die sie am liebsten ihm, der nun nicht mehr da ist, erzählen würde. Ihm ist das Buch auch gewidmet. 10 Jahre lang bangt sie um ihren Mann, der die meiste Zeit als Pflegefall zu Hause liegt. Gabriele von Arnim berichtet von ihren gemeinsamen Routinen. Das Essen spielt eine große Rolle. Einfache Gerichte, liebevoll und schön zubereitet, wie überhaupt die Schönheit zur großen Trösterin wird. Seien es Blumen, Tiere, Bücher. Die Literatur agiert obendrein als Kraftspenderin. Und natürlich kommt auch John Didion vor und ihr umwerfendes Das Jahr magischen Denkens, das sie nach dem plötzlichen Herztod ihres Mannes geschrieben hat. Andere Trauer- und Krankheitsbücher von schreibenden Frauen über ihre oft auch schreibenden Männer kommen einen in den Sinn. Ulla Berkewitsch, Überlebnis, über den Tod von Siegfried Unseld. Inge Jens, kühnes Buch, langsames Entschwinden, über die Demenzerkrankung ihres Mannes Walter Jens. Conny Palmens, traurige Grabgesänge auf gleich 2 ihrer Männer. Manche Titel erwähnt von Arnim selbst und darüber hinaus vieles andere, was man lesen sollte, weil es hilft, die Abgründe des Menschseins zu überbrücken.
Man wandert in Notlagen wie unserer auf einem schmalen Grat zwischen Angst und Fürsorge und Bevormundung. Denkt, man sei zugewandt und wird übergriffig. Immer werden die Grenzen der eigenen Anmaßung getestet, muss die Herrschsucht befragt werden. Es ist auch ein übles Geflecht zwischen krankem Mann und pflegender Frau. Ein dorniges Gestrüpp, aus dem beide zerkratzt hervorkriechen.
Gabriele von Arnim erzählt von der Zumutung Leben. Die wenigsten werden das ohne zu heulen lesen können, so wie die wenigsten ihr Leben leben, ohne zumindest ab und an zu heulen. Für von Arnim ist das Sterben ihres Mannes auch Anlass, übers eigene Ich, die eigene Kindheit und das eigene Sterben ins Grübeln zu geraten. Sie war ein krankes Kind in einem wohlhabenden Elternhaus. Die finanzielle Privilegiertheit ist geblieben und erlaubt ein von außen betrachtet angenehmes Sterben. Im Laufe der 10 Jahre erkrankt sie selbst, doch sie verbietet sich Bitterkeit, schimpft lieber über stümpernde Ärzte und stumpfe Freunde. Neben all der Drangsal jener Jahre rückt sie immer auch die Liebe zu ihrem Mann ins Licht. Kostbare Momente der Intimität, der Zugehörigkeit und Fürsorge, die nach seinem Tod vorbei sind.
Es fehlt der zweite Atem. Es fehlt die Sorge um ihn. Es fehlt die Nähe. Er fehlt. Da ist keiner, der lächelt, wenn er mich am Morgen sieht. Keiner, der den Arm nach mir ausstreckt, meine Hand nimmt und sie küsst. Keiner, der mit mir lacht. Einfach nur so, weil man zusammengehört. Es gibt niemanden, der mir zuhört. Ich muss alles mit mir besprechen. Auch meine Traurigkeit erzähle ich mir selbst.
Nicht zuletzt erzählt das Buch eine anrührende Liebesgeschichte in all ihrer niederschmetternden Ambivalenz. Erinnerungen, Bilder der Vergangenheit, Gemeinsamkeiten und eheliche Fremdheitsgefühle nähren das Buch. Die Frage, wie hält man das aus, beantwortet es, indem von Arnim vollkommen unverkitscht von ihrem Leben erzählt und sich selbst auf den Prüfstand stellt. Ihre Schwachstellen und widerstreitenden Gefühle kennt und benennt sie genau. Es ist nicht zuletzt die zupackende Lebenskunst, die ihr Buch zum beglückenden Ereignis macht.
Sagt Shirin Sochi-Travalla über Gabriele von Arnim, Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, Rowohlt Verlag Hamburg, 236 Seiten, 22 €. Das war der Büchermarkt heute mit Michael Köhler. Es folgt die Sendung Forschung aktuell, ein Thema, der AstraZeneca-Impfstoff und die Blutgerinnsel.